So, lange gab es kein Intro mehr. Jetzt ist es aber an der Zeit, weil jetzt einen Monat lang kein Podcast kam. Das lag daran, dass ich in Spanien war und es einfach vergessen habe. Ab jetzt kommt aber wieder wöchentlich eine Episode hier auf Spotify und den anderen Plattformen. Freut mich wirklich, dass euch der Podcast so gefällt und mich so viele Nachrichten erreicht haben, wann denn endlich eine neue Folge kommt. Und ja, hier ist sie jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode und solltet ihr den YouTube-Kanal Insolito noch nicht abonniert haben, dann macht das gerne. Einfach auf YouTube gehen, Insolito eingeben und da findet ihr mich oder einfach auf den Link in der Beschreibung klicken. So, und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Jetzt geht's los mit der Episode. Außenstehende könnten den Eindruck haben, Chris Watts hätte alles. Er hat eine Frau, die ihn über alles liebt, zwei gesunde Töchter, ein schönes Haus in einer ruhigen Kleinstadt. Ein Eindruck, der im August 2018 schwindet. Das Leben der Familie Watts ändert sich in nur einer Nacht schlagartig. Mutter Shannon Watts und ihre beiden Töchter Celeste und Bella sind verschwunden. Chris sagt den Reportern vor seiner Haustür, er wisse nicht, wo die drei seien. Doch Chris Watts lügt. Und das nicht zum ersten Mal. Die Geschichte der Familie Watts beginnt 2010. Shannon und Chris Watts lernen sich über Facebook kennen. Zunächst sind sie nur befreundet. Doch Chris zeigt Shannon deutlich, dass er Interesse an mehr hat. Auch in schwierigen Situationen steht er ihr bei. Shannon leidet unter der Autoimmunkrankheit Lupus. Dementsprechend hat sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie fühlt sich von Chris unterstützt und mit der Zeit entsteht aus ihrer Freundschaft Liebe. Für den damals 25-Jährigen ist es die erste ernsthafte Beziehung. Shannons Familie schließt Chris sofort ins Herz. Auf der Seite von Chris' Familie sieht das allerdings anders aus. Vor allem seine Mutter Cindy kommt mit Shannon nicht gut klar. Trotz der anfänglichen Distanz von Chris' Familie zu Shannon heiraten die beiden 2012 nach 2 Jahren Beziehung. Chris' Eltern kommen nicht zur Hochzeit. Wohl auch wegen dem schwierigen Verhältnis zwischen ihnen und seiner Frau. Dennoch feiern Shannon und Chris an diesem Tag mit Freunden und Shannons Familie ausgelassen. Aufgrund von Shannons Krankheit gehen die beiden davon aus, dass sie nie Kinder bekommen würden. Als sie doch schwanger wird, ist Shannon überglücklich. Das Paar bekommt 2 Töchter. 2013 kommt Bella zur Welt, 2015 Celeste. Shannon kümmert sich rührend um die beiden Kinder. Auf Social Media lässt sie ihre Familie am Alltag der Kinder teilhaben. Als Vertrieblerin für eine Supplement-Firma ist Social Media auch Teil ihres Jobs. Das Familienleben der Watts ist dadurch gut dokumentiert. Auch Chris scheint ein liebevoller Vater zu sein. Auf Bildern und Videos mit den beiden Töchtern wirkt er gelöst und glücklich. Die Familie lacht gemeinsam, macht viel Quatsch und scheint das Leben einer typischen amerikanischen Bilderbuchfamilie zu führen. Chris arbeitet in einer lokalen Ölfirma. Shannon kümmert sich um die Kinder und arbeitet selbstständig im Homeoffice. Chris und Shannon haben Jobs, die sie mögen, eine glückliche Familie und ein großzügiges Haus in der Kleinstadt Frederick in Colorado. Doch wie so oft trügt der Schein. Denn neben der Ablehnung von Chris' Familie gegenüber Shannon und Shannons gesundheitlichen Schwierigkeiten gibt es noch weitere Probleme. Im Juni 2015 reichen die Watts einen Insolvenzantrag ein. Nur einen Monat vor der Geburt ihrer zweiten Tochter Celeste. Zwar haben die beiden ein gutes Einkommen, doch sie stecken in Kreditkarten und Studentenkreditschulden. Auch die Arztrechnungen sind nicht unerheblich. Monatlich fließen vom Konto der beiden umgerechnet etwa 2.800 Euro in die Abzahlung des Hauses. Die beiden ziehen sogar in Erwägung, ihr Eigenheim zu verkaufen und in eine günstigere Wohngegend umzuziehen. Im Sommer 2018 haben die beiden Schulden in Höhe von umgerechnet etwa 65.000 Euro. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten halten Chris und Shannon zusammen. Zwar sind die beiden unterschiedliche Personen, Shannon ist eher direkt, willensstark und der dominantere Typ, Chris ist eher still und etwas reserviert. Doch auf ihr Umfeld wirkt es, als wäre ihre Liebe größer als alle Unterschiede und Probleme. Nicht umsonst heißt es, Gegensätze würden sich anziehen. Inmitten all dieser nicht unbedeutenden, aber alltäglichen Schwierigkeiten wird Shannon im Frühjahr 2018 erneut schwanger. Sie und Chris haben sich bewusst dazu entschieden. Die Watts erwarten somit ihr drittes Kind. Das dritte Kind der Familie wird kein Mädchen, sondern ein Junge. Shannon und Chris wollen ihren Sohn Nico Lee nennen. Doch Nico Watts wird nie lebend zur Welt kommen. Nur wenige Wochen, nachdem Shannon dieses Video postet, wird das ungeborene Baby tot sein. Ebenso wie seine Schwestern und seine Mutter. Am 27. Juni 2018 macht Shannon sich auf den Weg in ihre Heimat North Carolina. Allein, ohne Chris. Dafür mit den gemeinsamen Töchtern Bella und Celeste. Zu dritt besuchen sie für 6 Wochen ihre Familie. Chris bleibt in Frederick zurück. Er hat viel auf der Arbeit zu tun. Erst vor kurzem war er zum Außendienstkoordinator befördert worden. Die Familie entscheidet, dass Chris Ende Juli für eine gemeinsame Urlaubswoche nach North Carolina nachkommen wird. Vielleicht wird es der Familie ohnehin gut tun, einmal etwas Zeit getrennt voneinander zu verbringen. Die Veränderungen in Chris' Job, die erneute Schwangerschaft und die finanziellen Probleme stellen die Familie auf die Probe. Dennoch ist zwischen Shannon und Chris alles okay. Zumindest bis sie im Juni mit den Kindern nach North Carolina fliegt. Während sie weg ist, verhält Chris sich gegenüber seiner Frau merkwürdig. Sofern Shannon das überhaupt beurteilen kann, denn er meldet sich kaum bei ihr. Es vergehen immer wieder nicht nur Stunden, sondern ganze Tage zwischen SMS oder Anrufen von Chris. Auch wegen der Kinder ruft er nicht an. Nicht mal, um über FaceTime Gute Nacht zu sagen oder Bella und Celeste zu fragen, was sie im Urlaub erlebt haben. Für Shannon muss das eine merkwürdige Situation sein. Immerhin ist sie mehr als 2500 Kilometer von ihrem Mann und dem Vater ihrer Töchter entfernt. Sicherlich ist es normal, mal ein paar Stunden oder auch einen Tag nichts voneinander zu hören. Doch bei der tagelangen Funkstille ist es wahrscheinlich, dass Shannon ein schlechtes Gefühl beschlichen haben muss. Zeitgleich ist Nicole Kessinger frisch verliebt. Sie ist eine 30-jährige Frau, die in Shannons und Chris' Heimat Colorado bei derselben Ölfirma wie Chris arbeitet. Sie hat sich Hals über Kopf in einen ihrer Arbeitskollegen verguckt. Er ist zwar noch verheiratet, erzählt Nicole, aber er würde sich gerade scheiden lassen. Also geht sie eine Beziehung mit ihm ein. Vielleicht könnt ihr schon ahnen, um wen es sich bei Nicoles neuem Freund handelt. Um Chris Watts, der sich, anders als er behauptet, nicht von seiner Frau Shannon scheiden lässt. Während Chris Shannon mit seiner Arbeitskollegin Nicole betrügt, ist Shannon mit den beiden gemeinsamen Kindern 1000 Meilen von ihm entfernt in North Carolina und wundert sich über sein distanziertes Verhalten. Die Affäre zwischen Chris und Nicole beginnt in genau dem Zeitraum, in dem Shannon mit Bella und Celeste in North Carolina ist. Vor seiner Beförderung war Chris vor allem auf den Ölplantagen der Firma unterwegs. Nun verbringt er mehr Zeit in den Büroräumen des Unternehmens. Dort läuft er Nicole oft über den Weg. Anfangs tauschen die beiden arbeitsbezogene Mails und SMS aus und flirten ein wenig miteinander. In einer von ihnen schreibt Nicole an Chris: Ich bin auf der Suche nach jemandem, mit dem ich mir ein schönes Leben aufbauen kann. Klingt so einfach, ist aber manchmal so unrealistisch. Etwas Ähnliches aufbauen, wie du es mit deiner Frau und euren süßen kleinen Mädchen getan hast. Ich glaube an Karma, also denke ich, dass es aus Respekt vor mir, dir und deiner Familie das Beste ist, wenn wir diese Freundschaft bei der Arbeit lassen. Doch sehr schnell wird aus der Beziehung zwischen Chris und Nicole wesentlich mehr als eine Freundschaft unter Kollegen. Die beiden gehen auf ein Date in einem nahegelegenen Park und sind ab diesem Tag unzertrennlich. Chris und Nicole verbringen viel Zeit miteinander und sehen sich bis zu 5-mal wöchentlich. Das Paar nutzt aus, dass Chris sturmfrei hat. Sie gehen gemeinsam auf Dates, machen Ausflüge und schreiben einander Liebesbriefe. In einem davon schreibt Chris an Nicole: Wow, wo soll ich nur anfangen? Am ersten Tag, als ich dich sah, hast du mir den Atem geraubt. Am ersten Tag, an dem ich den Mut hatte, mit dir zu reden, habe ich mich in diesen atemberaubenden grünen Augen verloren. Am ersten Tag, als wir zusammen im Park abhingen, wusste ich, dass ich süchtig bin. Als wir uns das erste Mal küssten, wusste ich, dass ich die erstaunlichste, einzigartigste und spannendste Frau aller Zeiten getroffen hatte. In einer weiteren Karte von Chris an Nicole heißt es: Dieses Jahr werden große Dinge geschehen. Träume werden wahr. Ein Satz, der nur wenige Wochen später einen mehr als bitteren Beigeschmack haben wird. Denn nur kurze Zeit später wird Chris Watts gesamte Familie tot sein. Am 31. Juli 2018 fliegt auch Chris nach North Carolina und stößt zu seiner Familie hinzu. Als er in North Carolina ankommt, hat Shen keine Ahnung, dass ihr Mann sie wochenlang betrogen hat. Doch nach wie vor scheint sie zu spüren, dass irgendetwas nicht stimmt. Gespräche mit Chris bestätigen sie in ihrer Ahnung. Auch wenn Chris andere Gründe als seine heimliche Affäre vorschiebt. Tatsächlich hat Chris sich in letzter Zeit sehr verändert. Nicht nur emotional, auch äußerlich. Er hat angefangen, auf seine Ernährung zu achten, Sport zu treiben und mehr Wert auf seine äußere Erscheinung zu legen. All das ist für sich genommen natürlich kein Grund zur Sorge. Gepaart mit seinem distanzierten Verhalten überkommt Shen trotzdem ein mulmiges Gefühl. Da auch Chris' Eltern in North Carolina wohnen, besuchen die vier seine Familie. Nachdem es zwischen Shen und seinen Eltern schon zuvor zu Spannung gekommen war, explodiert der Streit nun. Denn Celeste, eine der beiden Töchter von Chris und Shen, hat eine schwere Nussallergie. Chris' Mutter gibt ihr allerdings trotzdem ein Eis, das Nüsse enthält. Shen ist natürlich sauer. Der Streit zwischen ihr und Chris' Mutter ist so heftig, dass die Eltern von Chris nicht einmal Celestes Geburtstagsparty ein paar Tage später besuchen. Zwar erklärt Chris sich bereit, die Wogen zu glätten, doch auch er ist etwas verletzt von Shens extremer Reaktion. Sie sagt, sie wolle seine Eltern nicht noch einmal besuchen, sollte so etwas noch einmal vorkommen. Am 7. August kehrt die Familie zurück nach Colorado. Die Stimmung zwischen Chris und Shen ist nach wie vor angespannt. Dennoch entscheidet Shen sich dazu, einfach wieder den Alltag einkehren zu lassen und zu hoffen, dass die beiden ihre Krise überwinden können. Sie organisiert eine Gender-Reveal-Party für das ungeborene Baby. Die werdende Mutter plant das Fest und lädt Freunde und Nachbarn ein. Doch während Shen versucht, sich mit den Planungen für das Baby zu beschäftigen, bleibt Chris weiterhin distanziert. Er zeigt weder an Shen noch an seinem ungeborenen Sohn ein großes Interesse. Shen schreibt einer Freundin: Er hat mich nicht ein einziges Mal gefragt, wie es mir geht oder wie es dem Baby geht. Neulich musste ich mich so übergeben und er hat nichts gemacht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich werde es aber in Ordnung bringen. Ihre Freundin antwortet ihr: Ach Schatz, das wird schon wieder. Gib ihm einfach Zeit. Er gewöhnt sich gerade an den Gedanken, noch ein Baby zu haben. Er hat Angst. Er sollte dir das nicht antun, aber er ist ein guter Kerl. Er wird es in Ordnung bringen. Shen belastet die Situation so sehr, dass sie die Babyparty doch absagt. Als seine Freundin via SMS nachfragt, antwortet Shen ihr: Chris meinte, wir passen nicht mehr zueinander. Er hat sich geweigert, mich zu umarmen. Er sagte, er dachte, ein neues Baby könnte seine Gefühle reparieren. Er hat gesagt, er weigert sich, eine Paartherapie zu machen. In einer anderen Nachricht schreibt sie: Ich habe mich jetzt über eine Woche in den Schlaf geweint. Wenige Tage später muss Shen Colorado erneut verlassen. Für sie steht eine Geschäftsreise nach Arizona an. Gemeinsam mit ihrer Freundin und Arbeitskollegin Nikki fliegt sie dorthin. Doch trotz der Ablenkung sind ihre Gedanken bei ihrer Familie und ihren Eheproblemen. Sie schickt Chris aus Arizona sogar ein Selbsthilfebuch mit dem Titel Hold Me Tight, in dem es um die Stärkung von emotionalen Beziehungen geht. Aber anstatt es zu lesen, wirft Chris es in den Müll. Shens Sorge erreicht am Samstag vor ihrer Rückkehr nach Frederick einen Höhepunkt. Sie und Chris teilen sich ein Bankkonto. Auf ihrer Online-Abrechnung kann Shen sehen, dass Chris an diesem Abend in der Lazy Dog Bar in Colorado gegessen haben muss. Die abgebuchte Summe ist aber so hoch, dass er unmöglich allein essen gewesen sein kann. Noch dazu hat Chris seiner Frau erzählt, er werde zu einem Sportevent gehen. Spätestens jetzt dürfte Shen sicher gewesen sein, dass irgendetwas vor sich geht. Tatsächlich war Chris an diesem Abend gemeinsam mit seiner Affäre Nicole im Lazy Dog essen. Shen weiß zwar nicht, wer die Frau ist, mit der ihr Mann fremdgeht, doch ihre Ahnung nimmt mehr und mehr Form an. Es kommt Shen vor, als sei ihre vermeintlich perfekte Ehe innerhalb weniger Wochen komplett aus dem Ruder gelaufen. Doch sie möchte nicht aufgeben. Sie plant für das Wochenende nach ihrer Geschäftsreise heimlich einen Wochenendtrip mit Chris. Sie möchte ihn mit einem Kurzurlaub in Aspen überraschen. Und erkundigt sich sogar nach einem Babysitter für Bella und Celeste. Gegenüber Chris bemüht Shen, sich offen anzusprechen, was sie bewegt. Anfang August schreibt Shen einen Brief an Chris. Mein liebster Chris, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin so sprachlos. Ich kann nicht einmal erklären, wie sehr dieser Schmerz wehtut. Die letzten 5 Wochen waren so schwer. Ich habe alles an dir vermisst. Ich weiß wirklich nicht, wie es dazu kommen konnte, dass wir nicht mehr zueinander passen. Die einzige große Sache, die passiert ist, war zwischen deiner Mutter und mir. Ich kann nicht ändern, was passiert ist, und ich werde mit dir und ihnen zusammenarbeiten, um die Dinge zu klären. Alle Parteien müssen sich gegenseitig respektieren. Eine persönliche Entschuldigung von deiner Mutter wäre nett. Ob Cindy Watts dazu bereit gewesen wäre, sich bei ihrer Schwiegertochter wegen des Streits in den Ferien zu entschuldigen, werden wir nicht mehr erfahren. Bevor es dazu kommen kann, wird ihr Sohn Chris zum Mörder seiner Ehefrau. Shannon kehrt am frühen Morgen des 13. August aus Arizona zurück. Es ist etwa 2 Uhr in der Nacht, als ihre Freundin Nikki sie direkt vor ihrer Haustür absetzt. Die Überwachungsanlage des Hauses der Watts filmt Shannon, während sie die Haustür aufschließt und ihr Zuhause betritt. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Am Morgen des 13. August 2018 hat Shannon einen Termin beim Arzt. Doch sie erscheint dort nicht. Shannon und ihre Freundin und Kollegin Nikki sind normalerweise täglich in Kontakt. Doch an diesem Vormittag antwortet Shannon nicht auf Nikkis SMS. Sie reagiert auch nicht auf Anrufe. Schon während des gemeinsamen Business-Trips am Wochenende ging es Shannon schlecht. Sie hat kaum etwas gegessen und getrunken. Dementsprechend groß ist nun die Sorge von Nikki. Immerhin hat Shannon ja durch ihre Autoimmunkrankheit und auch durch immer häufiger auftretende Migräne-Episoden eine gesundheitliche Vorbelastung. Noch dazu ist sie in der 15. Woche schwanger. Nikki entscheidet sich, zu Shannons und Chris' Haus zu fahren und nach dem Rechten zu sehen. Das Auto der zweifachen Mutter steht in der Einfahrt, ihre Schuhe vor der Haustür. Als Nikki klingelt, öffnet niemand die Tür. Sie schaut auch durch die Fenster, kann im Haus jedoch niemanden sehen. Sie ruft bei Shannons Mann Chris an. Der gibt sich ahnungslos. Er habe seine Frau zuletzt am Morgen gesehen, kurz bevor er zur Arbeit gefahren war. Chris vertraut Nikki während des Telefonats an, dass er sich von Shannon trennen möchte. Davon würde sie jedoch noch nichts wissen. Die beiden hätten der vorigen Nacht aber ein emotionales Gespräch gehabt. Shannon sei mit den Kindern zu einer Spielverabredung gefahren. Doch irgendetwas passt hier nicht zusammen. Shannons Auto parkt in der Garage. Ihre Schuhe stehen vor der Haustür. Den ganzen Morgen lang ist die zweifache Mutter nicht erreichbar gewesen. Und Nikki kennt die Verhaltensmuster ihrer Freundin genau. Wenn Shannon mit Bella und Celeste zu einer Verabredung gewollt hätte, wäre sie sicherlich mit dem Auto dorthin gefahren. Nikki entscheidet sich dazu, die Polizei anzurufen. Die Notrufzentrale verspricht, einen Streifenwagen zum Haus der Watts zu schicken. Als die Beamten dort ankommen, treffen sie eine besorgte Nikki und ihren Freund an. Shannons Freundin ist aufgelöst, bewahrt aber dennoch einen kühlen Kopf und erzählt dem Beamten, was los ist. Sie befürchtet, Shannon könnte sich in einer medizinischen Notlage befinden. Auch Chris macht sich nach dem Telefonat mit Nikki auf den Weg zum Einfamilienhaus der Watts. Als er dort eintrifft, geht er zuerst in die Garage. Er bestätigt, dass das dort parkende Auto Shannon gehören würde. Es sei das einzige Fahrzeug, das seine Frau benutze. Von der Garage aus geht er kurz ins Haus. Etwa eine Minute lang scheint er sich drinnen umzusehen. Dann öffnet er den Polizisten und Nikki von innen die Tür. Er sagt, alle dürften sich gerne im Haus umsehen, um nach Hinweisen zu schauen, wo Shannon, Bella und Celeste sich aufhalten können. Shannons Ehemann Chris, ihre Freundin Nikki und die Polizisten durchsuchen das Haus der Familie Watts nun gemeinsam. Routinemäßig überprüfen die Beamten zunächst die Schlafzimmer, die Räume hinter den Vorhängen und die Kleiderschränke im Haus. Doch weder Shannon noch die beiden kleinen Töchter Bella und Celeste sind zu sehen. Die Betten der beiden Kinder sind ungemacht. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise erledigt Shannon das morgens direkt nach dem Aufstehen. Shannons Handy liegt im Haus. Es ist ausgeschaltet. Auch das ist sehr untypisch für die 34-jährige Mutter. Sie ist als Vertrieblerin beruflich auf das Telefon angewiesen. Chris findet im Haus auch Shannons Ehering. Neben ihrem Handy und dem Ring finden Nikki, Chris und die Beamten auch Shannons Medikamente und Celestes EpiPen. Ohne diese würde sie das Haus normalerweise ebenso wenig verlassen. Auch die Nachbarn bekommen langsam mit, was im Haus der Watts vor sich geht. Einer der Anwohner hat ein Überwachungssystem, mit dem auch ein Teil der Einfahrt der Watts mitgefilmt wird. Er bietet den Polizisten an, dass sie sich die Aufnahmen ansehen könnten. Die Beamten und Chris gehen gemeinsam zu dem Nachbarn herüber und sehen sich die Aufnahmen an. Sie hoffen darauf, Shen und die Töchter zu sehen, um zu erfahren, wann die drei das Haus verlassen haben. Doch die einzige Person, die auf den Aufnahmen zu sehen ist, ist Chris Watts. Er wird gefilmt, als er um 5.17 Uhr mit dem Auto davonfährt. Man sieht allerdings vorher, wie er etwas in das Auto einlädt. Er geht mehrmals in die Garage hinter dem parkenden Wagen. In seiner Hand hält er eine Gaskartusche, mit der er einige Male um das Auto herumläuft. Während der Nachbar das Videomaterial zeigt, dreht Chris sich immer wieder vom Bildschirm weg. Seine Bewegungen wirken fahrig und er scheint total in sich versunken zu sein. Unaufgefordert fängt er an, den Beamten jede einzelne der gefilmten Bewegungen zu erklären. Als Chris das Haus der Nachbarn schon verlassen hat, bleiben die Polizisten noch einen Moment beim Zeugen. Er sagt ihnen ganz offen, dass er seinen Nachbarn in den letzten Minuten kaum wiedererkannt hat. Normalerweise würde er sich nicht so verhalten. Später wird Chris natürlich noch eingehender von der Polizei befragt. Er erzählt den Polizisten von dem emotionalen Gespräch zwischen ihm und Shen, das in der Nacht vor ihrem Verschwinden stattgefunden habe. Er leugnet aber, seine Frau betrogen zu haben. Den Beamten kommen die Angaben von Chris Watts in Teilen merkwürdig vor. Sie bitten ihn, einen Lügendetektortest zu machen. Chris willigt sofort ein. Als er zusagt, ist in seinem Gesicht nicht der Hauch eines Zweifels zu erkennen, dass der Test seine Geschichte ins Wanken bringen könnte. Doch das wird er. Und nicht nur das. Bei polizeilichen Ermittlungen ist es normal, dass zuerst das nahe Umfeld der Geschädigten durchleuchtet wird. Im Fall der verschwundenen Shen und ihrer beiden Töchter Bella und Celeste ist das Ehemann und Vater Chris Watts. Nicht nur seinem Nachbarn kommt er auf den Videoaufnahmen vor der Garage merkwürdig vor. Bei den mehrmaligen Befragungen verhält Chris sich auffällig. Für die Ermittler erscheint er sofort verdächtig. Der Lügendetektortest wird am 15. August 2018 durchgeführt. Von Shen, Bella und Celeste fehlt seit 3 Tagen jede Spur. Die Spezialistin Tammy Lee ist eine Expertin auf dem Gebiet und wurde extra für die Durchführung des Tests mit Chris Watts herbeigerufen. Die Ergebnisse von Lügendetektortests sind im US-Bundesstaat Colorado, in dem Chris lebt, vor Gericht nicht als Beweismittel zulässig. Mit anderen Worten, wenn Chris den Test macht und ihn nicht besteht, hat das erst einmal keine rechtlichen Konsequenzen für ihn. Vielleicht hat er dem Test deshalb so schnell zugestimmt. Theoretisch hat er dabei nichts zu verlieren. Chris wird erklärt, dass der Lügendetektortest bei der Befragung wichtiger Zeugen ein Standardprozedere sei. Würde er den Test bestehen, könnte das immerhin dabei helfen, den Ermittlern zu verdeutlichen, dass er nichts mit dem Verschwinden seiner Familie zu tun habe. So könnte sich die Polizei dann auf andere Spuren konzentrieren. Die Ermittlerin baut in dieser Situation ganz bewusst Druck auf. Ohne anzusprechen, dass sie Chris für absolut verdächtig hält, treibt sie ihn psychologisch in eine Ecke. Neben den Rahmenbedingungen für den Test erzählt sie ihm auch von ihren Qualifikationen und den Lehrgängen, die sie abgeschlossen hat. Sie weiß, dass die Ergebnisse des Tests vor Gericht keine Aussagekraft haben. Würde Chris aber mehrmals lügen, wäre das extrem verdächtig. Von Beginn an positioniert die Expertin sich Chris gegenüber als eine unschlagbare Analystin. Auch nach dem Test beharrt er zunächst darauf, nicht zu wissen, was mit Shen und den beiden Töchtern Bella und Celeste passiert ist. Er bittet darum, mit seinem Vater Ronnie zu reden. Der ist extra von North Carolina nach Colorado geflogen, um seinem Sohn beizustehen. Das Gespräch wird ihm gestattet, denn die Ermittler haben nicht nur damit gerechnet, dass Chris mit Ronnie reden möchte, sondern sogar darauf gehofft. Chris scheint in seinem Vater ein großes Vorbild zu sehen. Dementsprechend hoffen die Polizisten, dass er ihm gegenüber ehrlich sein würde. Erst nach diesem Gespräch redet Chris mit der Polizei. Er gesteht den Mord an seiner Frau Shen Watts. Die Morde an seinen Töchtern Bella und Celeste leugnet er. Es sei Shen gewesen, die beiden Mädchen erstickt habe. Zwar glaubt die Polizei noch nicht, dass das die ganze Wahrheit ist, doch eines ist traurige Gewissheit. Shannon, Bella und Celeste Watts sind tot. Die Polizei hat in der Zwischenzeit die GPS-Daten von Chris' Auto gesichert. Anhand dessen konnten die Ermittler feststellen, dass er sich auf einem Firmengelände des Ölunternehmens, für das er arbeitet, aufgehalten haben muss. Die Polizisten zählen schnell 1 und 1 zusammen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Chris irgendwo auf diesem Gelände die Leichen seiner Frau und seiner Töchter abgelegt. Als er mit einem Bild des Geländes konfrontiert wird, bricht Chris Watts zusammen. Auf einer Karte zeichnet er ein, wo er die Leichen abgelegt hat. Bella und Celeste liegen jeweils in einem großen Öltank. Shen liegt etwas abseits begraben. Um die Kinder aus den Öltanks zu bergen, müssen diese abgepumpt werden. Der ganze Prozess dauert insgesamt 14 Stunden lang. Die Einsatzkräfte können aufgrund der schädlichen Dämpfe im Inneren des Tanks nur wenige Minuten lang dort drin arbeiten, ehe sie wieder in die Luft müssen. Nach der Bergung müssen die Leichen der beiden Kinder mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Die leblosen Körper lagen so lange im Öl, dass sie leichter entzündlich sind, was die Polizei beim Transport der toten Kinder vor eine große Herausforderung stellt. Das Bettlaken, in dem Shens Leichnam eingewickelt wurde, ist beim Auffinden durch die Polizei blutverschmiert. Das Blut stammt wahrscheinlich von einer sogenannten Sarggeburt. Weil sich in einem Leichnam nach dem Tod Druck aufbaut, wird das ungeborene Baby durch den Geburtskanal herausgepresst. Chris Watts hat nicht nur seine Ehefrau Shen, sondern mit ihr auch ihren ungeborenen Sohn Nico ermordet. Am 15. August 2018 wird Chris Watts spätabends auf dem Polizeirevier verhaftet. Die Vorwürfe lauten Mord ersten Grades sowie Manipulation eines Leichnams in drei Fällen und rechtswidriger Abbruch einer Schwangerschaft. Chris besteht weiter darauf, er sei lediglich für den Mord an Shen verantwortlich. Sie sei es gewesen, die Bella und Celeste erstickt habe, nicht er. Für die Polizei enden die Ermittlungen hier allerdings noch lange nicht. Denn die Ermittler sind sich sicher, dass Chris auch Bella und Celeste ermordet hat. Noch an diesem Tag erschließen sich den Beamten immer mehr Zusammenhänge. Denn Chris' Affäre, Nicole Kessinger, kommt zur Polizei. Freiwillig. Sie hat inzwischen auch von dem großen Medienrummel um das Verschwinden der Frau und der Kinder von Chris mitbekommen. Sie gibt sich vom Narrativ der Medien irritiert. Immerhin habe Chris ihr die ganze Zeit erzählt, er und Shen würden sich scheiden lassen. Nicole gibt an, absolut nichts von der Schwangerschaft von Shen gewusst zu haben. Chris habe am Montag, dem Tag des Verschwindens von Shen, Bella und Celeste, sogar noch mit ihr telefoniert. Dabei habe er sich allerdings merkwürdig verhalten. Nicole bleibt zwar dabei, nicht gewusst zu haben, dass Chris und Shen noch zusammen sind, ihr Google-Verlauf sagt jedoch etwas anderes. Schon am 24. Juli googelt sie, der Mann, mit dem ich eine Affäre habe, sagt, er würde seine Frau verlassen. Wenige Tage später, seine Affäre heiraten. Außerdem soll sie mehrfach Shens Namen gegoogelt und ihre Social-Media-Profile durchsucht haben. Auf ihren Profilen war es sehr offensichtlich, dass Shen und Chris nicht voneinander getrennt sind. Auch ihre Schwangerschaft hatte Shen offen auf Social Media thematisiert. Nach den Morden googelt sie, können Polizisten Textnachrichten zurückverfolgen. Am 19. August 2018, 4 Tage nach Chris' Festnahme, googelt sie, haben Leute Amber Frey gehasst. Sie informiert sich auch über Amber Freys Vermögen und einen Buchvertrag. Amber Frey war eine Frau, die eine Affäre mit einem Mann namens Scott Peterson hatte. Dieser brachte seine betrogene Ehefrau Lacey sowie ihr ungeborenes Kind um. Auch Chris' Handydaten, die von der Polizei sichergestellt werden konnten, werfen kein gutes Licht auf ihn. Noch am Morgen des 13. August, nachdem er gerade die Leichen von Shen, Bella und Celeste entsorgt haben muss, ruft er bei der Vorschule an, die Kinder bald besuchen sollen. Er meldet seine beiden Töchter von dort ab. Mutmaßlich wollte er so vermeiden, dass die Schule die Kinder in den nächsten Tagen vermisst melden könnte. Außerdem tauscht er am 13. August einige Textnachrichten mit einer Maklerin aus. Mit ihr hatten Shen und Chris zuletzt versucht, einen möglichen Umzug der Familie Watson, eine preiswertere Wohngegend, zu koordinieren. Der Maklerin fällt im Laufe des Tages sogar auf, dass Shen sich, anders als Chris, nicht auf ihre SMS zurückgemeldet hat. Als sie fragt, ob bei Shen alles in Ordnung sei, antwortet Chris mit: Sie war den ganzen Tag nicht da. Echt merkwürdig. In einer weiteren Nachricht schreibt er, die Polizei kümmert sich jetzt darum. Bitte sende Gebete. Chris googelt nach der Tat unter anderem die Lyrics zum Song Battery von Metallica. Die Zeiten, in denen wir den Medienkonsum von späteren Tätern für ihre Verbrechen verantwortlich machen, dürften vorbei sein. Dennoch erscheint der Songtext von Battery vor dem Hintergrund des Dreifachmordes makaber. In den Lyrics heißt es: Schmettere durch die Grenzen, Irrsinn hat mich gefunden, kann die Gewalt nicht aufhalten. Aggression herauszuschlagen ist zur Sucht geworden, kann die Gewalt nicht zerstören, kann die Familie nicht umbringen. Gewalt findet sich in mir. Chris sagt, er habe den Text irgendwann im Laufe des 13. August gegoogelt, weil Nicole ihn während des Telefonats nach der Bedeutung des Songs gefragt habe. Ob das wirklich stimmt oder was wirklich durch Chris Kopf ging, als er diese Zeilen wenige Stunden, nachdem er zum Mörder seiner Familie geworden war, las. Ob das wirklich stimmt oder was wirklich durch Chris Kopf ging, als er diese Zeilen wenige Stunden, nachdem er zum Mörder seiner Familie geworden war, las, werden wir nie erfahren. Es ist nur eine von vielen Fragen in diesem Fall, die unbeantwortet bleiben. Denn als es zum Prozess kommt, schweigt Chris Watts. Noch im selben Jahr wird Chris Watts verurteilt. Die letzte Anhörung seines Prozesses findet am 19. November 2018 statt. Bis dahin hatte Chris nach wie vor bestritten, neben Shen und seinem ungeborenen Sohn auch Bella und Celeste ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist sich allerdings sicher, dass er seine Töchter ebenfalls umgebracht hat. Dadurch, dass er Shen die Schuld am Tod der Kinder zuschiebe, habe er sich von dem Verbrechen distanzieren wollen. Es gibt aber auch Menschen, die Chris Watts Version der Ereignisse glauben. Zum Beispiel seine Mutter Cindy Watts. Wie eingangs schon beschrieben, hatte sie kein gutes Verhältnis zur ermordeten Shen. Als Shen und die Kinder verschwanden, dachte Cindy Watts sogar, Shen habe Chris bestrafen wollen und sei mit ihnen abgehauen, um Chris eins auszuwischen. Cindy Watts glaubt zunächst nicht, dass Chris wirklich der Mörder seiner eigenen Töchter sein könnte. Zwar könne sie sich vorstellen, dass er Shen umgebracht habe, dass er aber auch Bella und Celeste ermordet habe, hält sie für ausgeschlossen. Dementsprechend überrascht ist sie, als ihr Sohn den Mord an seiner gesamten Familie vor Gericht doch eingesteht. Bezüglich seines Motivs findet der Verteidiger am letzten Tag des Prozesses klare Worte. Bevor das Urteil gesprochen wird, ergreift Shens Mutter Sani Rucek das Wort. Sie wendet sich dabei direkt an Chris, den Mörder ihrer Tochter und ihrer Enkelinnen. Die Staatsanwaltschaft sieht im Fall von Chris Watts von der Todesstrafe ab. Auf Wunsch von Shens Familie. Chris Watts bekennt sich nun der Morde an Shen, Bella und Celeste schuldig. Das ist Teil eines Deals mit der Staatsanwaltschaft. Durch das Geständnis entgeht er der Todesstrafe, so wie es sich auch die Familie von Shen gewünscht hatte. Sie wollen keinen weiteren Tod, auch dann nicht, wenn es der Tod des Mörders ihrer Tochter, Schwester und Freundin wäre. Chris wird zu 5-mal lebenslanger Haft sowie einer 48-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat keine Möglichkeit, auf Bewährung früher rauszukommen. Mit anderen Worten, nach den Morden an seiner Frau Shen, seinem ungeborenen Sohn Nico und seinen Töchtern Celeste und Bella wird Chris Watts das Gefängnis nie mehr verlassen. Nach dem Prozess wird Chris Watts in ein Gefängnis in Wisconsin gebracht. Doch die Geschichte des Familienmordes endet hier noch nicht. Zwar hat Chris nun die Morde an seinen Familienmitgliedern gestanden, doch noch immer fehlen den Polizisten einige wertvolle Informationen zum Tatablauf. Und vor allem zu Chris Watts Motiv. Zwei FBI-Agenten reden im Gefängnis mehrere Stunden lang mit Chris Watts. Sie befragen ihn noch einmal zu den Geschehnissen vom 13. August. Erst jetzt, nachdem er schon verurteilt wurde und vor Gericht keine weiteren Konsequenzen zu befürchten hat, gibt Chris Watts weitere Details zu den Morden preis. Chris erzählt, wie Shen nachts nach Hause gekommen sei. Er habe gemerkt, wie sie sich zu ihm ins Bett gelegt habe. Die beiden hätten ein letztes Mal miteinander geschlafen. Chris habe gespürt, dass Shen irgendetwas über seine Affäre mit Nicole weiß. Also habe er ihr noch einmal gesagt, dass er nicht länger mit ihr zusammen sein wolle. Chris sagt, er habe daraufhin das Gefühl gehabt, Shen würde sich nun mit den beiden Kindern aus dem Staub machen. Im Laufe des Gesprächs habe er sich über Shen gebeugt und auf sie gesetzt. Dann habe er begonnen, seine Hände an ihren Hals zu legen und zuzudrücken. Der Gerichtsmediziner hat beim Prozess ausgesagt, dieser Vorgang müsste etwa 2 bis 4 Minuten lang gedauert haben, bis Shen verstarb. Chris Watts berichtet, wie er den Leichnam seiner Frau in seinen Truck gebracht habe. Danach habe er seine beiden Töchter Bella und Celeste auf die Rückbank des Autos gesetzt. Die Fahrt zum Firmengelände hat zwischen 45 und 60 Minuten gedauert. Dort angekommen ließ er die 3 und 4 Jahre alten Kinder im Auto sitzen. Währenddessen grub er die flache Kuhle aus, in die er Shens Leichnam legte. Was die beiden kleinen Mädchen in diesen Minuten durchgemacht haben müssen, ist unvorstellbar. Er beschreibt in dem Gespräch auch, wie er seine eigenen Töchter umbringt. Das Ganze sei im Auto passiert. Bella und Celeste seien in ihren Kindersitzen angeschnallt gewesen. Zuerst habe er der dreijährigen Celeste eine Decke über den Kopf gelegt. Dann habe Chris seine Hand auf den Mund seiner Tochter gepresst und sie fest in den Sitz gedrückt. Er erzählt auch, dass die vierjährige Bella mit angesehen habe, wie Chris ihre Schwester tötete. Trotz des abgeschlossenen Prozesses und dieses Geständnis ranken sich noch immer viele Gerüchte und Geschichten um den Fall und Chris' Leben in Haft. Gegenüber Mitinsassen und Brieffreunden soll er zugegeben haben, die Morde an Shen, Bella und Celeste wochenlang geplant zu haben. Außerdem heißt es, er habe Shen heimlich das Schmerzmittel Oxycodon verabreicht, in der Hoffnung, die Einnahme des Medikaments würde bei Shen zu einer Fehlgeburt führen. Tatsächlich werden Rückstände dieses Mittels bei der Autopsie in Shens Blut festgestellt. In einer Nachricht an eine Brieffreundin soll Chris geschrieben haben: Der Grund, warum der Gerichtsmediziner Oxycodon in Shens Körper gefunden hat, ist, dass ich es ihr gegeben habe. Ich dachte, es wäre einfacher, mit Nicole zusammen zu sein, wenn Shen nicht schwanger wäre. Das Oxycodon könnte auch erklären, weshalb Shen keine Abwehrverletzungen hatte. Womöglich war sie schon sediert, als sie von ihrem eigenen Ehemann ermordet wurde. Weiter schreibt er, er habe schon im Haus der Familie versucht, seine Töchter zu ersticken. Die beiden seien bei dem Versuch aber aufgewacht, sodass er abgebrochen habe. Gegenüber einem Mitgefangenen soll Chris sogar behauptet haben, seine Affäre Nicole sei an den Morden beteiligt gewesen. Demnach habe auch sie versucht, Bella und Celeste zu ersticken. Sie hätte ihm auch bei der Beseitigung der Leichen geholfen. Es ist allerdings wichtig zu erwähnen, dass Nicole Kessinger nie wegen einer Beteiligung am Verbrechen angeklagt wurde. Möglicherweise wollte Chris seine eigene Schuld auf sie abwälzen. Immerhin hat er auch schon vorher versucht, Shen die Morde an den Töchtern anzuhängen. Sofern er die Anschuldigung gegenüber Nicole überhaupt getätigt hat. Denn die einzige Quelle dafür ist sein ehemaliger Mitinsasse, der zahlreichen Zeitungen Interviews bezüglich Chris Watts gegeben hat. Es wird auch keine weiteren Ermittlungen mehr diesbezüglich geben. Das Ende der Strafverfolgung nach dem ersten Urteil war Teil seines Deals mit der Staatsanwaltschaft. Während Nicole Kessinger unmittelbar nach dem Prozess von Medienvertretern belagert wird, ist sie inzwischen untergetaucht. Sie soll Colorado verlassen und eine neue Identität angenommen haben. In einigen Berichten heißt es, sie und Chris hätten noch immer Kontakt. Das passt eigentlich nicht zu den anderen Behauptungen, wonach Chris versuchen würde, Nicole die Morde anzuhängen. Wie gesagt, die Aussagen diesbezüglich basieren immer auf den Erzählungen von Dritten. Chris Watts soll sich derzeit in Einzelhaft befinden. Demnach habe er 23 Stunden am Tag keinen Kontakt zu anderen Menschen und verbringe seine Zeit allein in seiner Gefängniszelle. Als Kindermörder ist er wahrscheinlich selbst unter verurteilten Kriminellen sehr weit unten auf der Beliebtheitsskala. Er erhält dennoch immer wieder Briefe aus der Außenwelt. Unter anderem auch von Frauen, die den verurteilten Mörder für einen unverstandenen, gebrochenen Mann halten. Auch durch diese Briefe sie kann ab und an vereinzelte Informationen an die Öffentlichkeit. Wie zum Beispiel Chris' angebliche Anschuldigung gegenüber Nicole. Wie viel Glauben man diesen Berichten schenken mag, ist jedem selbst überlassen. Weshalb genau Chris seine gesamte Familie ermordet hat, hat er selbst bis heute nicht ausgesprochen. Eins ist jedoch klar. Der Mord an Shen, Bella, Celeste und dem ungeborenen Nico ist viel mehr als ein Crime of Passion, wie er in den amerikanischen Medien oft bezeichnet wird. Wenn ein Täter und Opfer in einem Mordfall in einem sozialen Verhältnis zueinander stehen, wird oft von einer Beziehungstat gesprochen. Mittlerweile ist auch der Begriff Femizid im deutschsprachigen Raum relativ weit verbreitet. Von einem Familizid hingegen haben die meisten Menschen noch nichts gehört. Der Begriff beschreibt die Tötung eines Beziehungspartners und eines oder allen gemeinsamen Kindern durch den zweiten Partner. Auch die Morde an Shen, Bella und Celeste können als Familizid eingeordnet werden. Studien zufolge werden Männer besonders oft zu Tätern. Vor allem dann, wenn eine Scheidung droht, Geldprobleme die Familie belasten oder man die Fassade des perfekten Lebens nicht mehr halten kann. Vieles davon spiegelt sich auch im Fall Chris Watts wider. Nicht immer werden Personen, die später einen Familizid begehen, schon vorher straffällig. Zwar kann einer solchen Tat eine längere Geschichte von häuslicher Gewalt vorausgehen, in manchen Fällen ist der Täter bis zu den Morden aber auch absolut unauffällig. Etwa weil er seine negativen Gefühle wie Wut oder Scham unterdrückt. Oft versuchen die Täter nach den Morden sich selbst das Leben zu nehmen. Chris Watts hingegen hat versucht, seinen Alltag weitestgehend normal zu bestreiten. Er hat Interviews gegeben, mit der Immobilienmaklerin geschrieben und den besorgten Ehemann gespielt. Dr. Neil Websdale leitet ein Institut für familiäre Gewalt und forscht zu Familiziden. Über das Täterprofil von Chris Watts sagt er: Ich denke, die Tatsache, dass er keinen Selbstmord begangen hat, könnte auf diese aggressive, narzisstische Persönlichkeit hindeuten, die darauf hindeutet, dass er denkt, er könnte damit durchkommen. Es spricht für die Tatsache, dass er sehr egozentrisch ist und sich ermächtigt fühlt, diese Taten zu begehen. Wenn es um Mordfälle im Familienkontext geht, ist hierzulande oft eher von einem Familiendrama oder einer Familientragödie die Rede. Ob diese Ausdrücke den Grausamkeiten, die sie beschreiben, gerecht werden, ist umstritten. Immerhin geht es in diesen Fällen nicht um Theaterstücke, sondern um ungeheuerliche Verbrechen an echten Menschen. In den letzten Jahren werden die Begriffe weniger oft verwendet. Mit dem zunehmenden Interesse an True Crime scheint auch die Sensibilität hinsichtlich des sprachlichen Umgangs zuzunehmen. Egal wie man es dreht und wendet, Chris Watts wird immer der Mann bleiben, der seine Familie ausgelöscht hat. Laut dem Urteil der Staatsanwaltschaft aus purem Eigennutz, um einen freien Weg in ein neues Leben zu haben. Dieses neue Leben wird Chris Watts niemals haben. Stattdessen wird er den Rest seiner Zeit im Gefängnis verbringen. Shen wurde gemeinsam mit ihren Töchtern in ihrer Heimat in North Carolina beerdigt. Auf ihrem Grabstein steht nicht der Nachname Watts, sondern ihr Mädchenname Rucek. Bis heute werden an dem Grab von Shen, Bella und Celeste und Nico regelmäßig Blumen, Stofftiere und Kerzen hinterlassen. Nach wie vor ist der Fall in den Medien präsent. Neben zahlreichen Dokumentationen und TV-Shows spielt er insbesondere in True Crime Foren eine große Rolle. Immer wieder gibt es neue Theorien zu dem Fall. Etwa ob Nicole Kessinger wirklich in die Morde involviert sein könnte oder ob Chris den Familizid vor langer Hand geplant hat. All das werden wir vermutlich nicht mehr erfahren. Es bleibt nur an Shen und ihre Kinder zu erinnern. Shens Eltern werden den Mord an ihrer Tochter und ihren Enkelinnen vermutlich nie ganz verarbeiten können. In einem Interview erzählt Shens Mutter Sandy, ihre ermordete Tochter sei ihr am Tag nach den Leichenfunden im Traum erschienen. So, das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das wird mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.